Ja, unser Thema heute heißt Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ja, die Frage ist, was erwartet man denn von einem Verwalter? Genau. Paulus sagt, ein Verwalter muss treu sein. Also die Zuverlässigkeit der Besitzer dieses Anwesens, was immer das sein mag, oder der Firma, der muss in seinen Verwalter ja Vertrauen haben, dass der alles richtig macht. Trotzdem ist der Verwalter nicht der Chef, gell? Es ist der Angestellte oder Diener, wenn wir an den alten Bund denken, sodass wir sagen müssen, so wie auch Paulus ja in seinem sogenannten Hohen Lied der Liebe gesagt hat, es bleiben drei ganz wichtige Eigenschaften, das sind die wesenhaften Eigenschaften Gottes, nämlich Treue, Erwartung und Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe, sagen die meisten. Die Glaube, das heißt ja Treue, Vertrauen in seiner Hauptbedeutung. Also die Treue. Und wenn wir wissen, dass das die wesentlichste Eigenschaft Gottes ist, neben Erwartung und Liebe, und wir glauben dürfen, dass Christus, der Sohn Gottes, wesenseins mit dem Vater ist, dann ist auch das, oder sind das auch dem Sohn seine wesenhaften Eigenschaften. Das heißt, unser Haupt, Christus, ist der Treue, sagt uns die Schrift an etlichen Stellen. Er ist der Treue, im Hebräischen der Amon, der Amen, gell? Also der Amon, der Treue, nach Sprüche 8. Würde also heißen, wenn das unser Haupt ist, und wir sind seine Glieder, dann müssten auch wir die gleichen Eigenschaften haben. Dann müssten auch wir treu sein. Und bevor ich das im Einzelnen oder wir uns das anschauen, will ich mal die Verse lesen, um die es heute geht, in 1. Korinther Kapitel 4. 1. Korinther Kapitel 4, die ersten 7 Verse, wo es genau um dieses Thema geht. Paulus macht dann noch einen Zusatz und spricht dann noch über das Beurteilen dieser Verwaltertätigkeit. Also ab Vers 1, 1. Korinther 4, heißt es, also rechne uns ein Mensch als Unterknechte Christi und Hausverwalter der Geheimnisse Gottes. Hier übrigens sucht ihr bei den Hausverwaltern, dass jemand treu befunden wird. Also schon beim Menschen, gell, wird das verlangt. Mir aber ist es höchst unbedeutend, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selber nicht. Denn ich bin mir selber nicht eines bewusst, jedoch nicht in diesem Bewusstsein bin ich gerechtfertigt worden. Denn der, der mich beurteilt, ist der Herr. So richtet daher nichts vor der Frist, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschlüsse der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Diese aber, Brüder, also alles, was er bisher gesagt hat, habe ich auf mich und Apollos bezogen. Wegen euch, auf das ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu sinnen, was geschrieben worden ist, auf das ihr euch nicht aufbläht, einer für den einen gegen den anderen. Denn wer beurteilt dich? Oder was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Ja, haben wir alle schon mal gehört, die Argumentation von Paulus, wo wir uns das im Einzelnen anschauen. Was erwartet uns also hier in diesem Text? Zunächst, dass die Glieder des Leibes des Christus als Verwalter dienen. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ein Verwalter muss treu sein. Das Beurteilen, die Beurteilung dieser Verwaltertätigkeit obliegt nicht den Menschen, sagt Paulus, sondern das macht der Herr. Und wir haben in dieser Zeit hier als Glieder des Leibes des Christus diese Glieder nicht zu richten. Ist ein interessanter Gedanke. dazu später noch. Und wir werden hier aufgefordert, dann aber nicht über das, was geschrieben steht, hinaus zu sinnen. Wird uns ja manchmal auch nachgesagt, das muss man das alles wissen und so, gell? Also immer auf dem Schriftgrund bleiben. Gut, der Reihe nach. Also Paulus sagt, uns rechne ein Mensch als Unterknechte Christi und Hausverwalter der Geheimnisse Gottes. Was ist ein Unterknecht? Das griechische Wort hier kommt aus der Zeit, als es noch Galeerensklaven gab. Wisst ihr das, wo die waren? Die waren unter Deck, mussten da die Ruder bedienen. Na, und einer hat von da das Kommando gegeben. Und das war der Rudersklave, die unterste Bank im Schiff. Deswegen Unterknecht. Oder Rudersklave, sagen manche auch. Wir sind also Unterknechte Christi, das heißt erstes Haupt. Und wir machen bitte, was er will. Er gibt den Takt vor, gell, und wir sind die Ruder, damit das die Stellung klar ist. Da sind wir aber auch noch Hausverwalter, sagt er hier. Das ist schon eine bessere Stellung. Hausverwalter ist ja Diener des Eigentümers. Und wie wir schon gehört haben, Vers 2, muss der treu sein, der Verwalter. Und Paulus schreibt in Epheserbrief mal im Kapitel 1, 9, dass Geheimnisse Gottes nur denen bekannt gemacht werden, die treu sind, gemäß dem Wohlgefallen Gottes. Also, es ist für mich ein spannender Gedanke. Das heißt, das machen wir gleich mal, die Geheimnisse uns angucken. Wenn es Geheimnisse Gottes gibt und du dürfst Verwalter der Geheimnisse sein, wenn du ein Teil von dem Christus bist, dann müsstest du ja zumindest wissen, was du im Schrank hast. Gell? Also der Verwalter, ich war heute hier auf Toilette, da war die letzte Klorolle war da. Gell? Also ein Verwalter müsste wissen, da sind auch welche im Schrank, gell? Sonst muss ich welche besorgen. Können ja sein, die reicht nicht. Also ein Verwalter muss das Inventar kennen. Wenn wir auch Hausverwalter Gottes sind, müssten wir auch sein Inventar kennen. Und hier geht es im Speziellen jetzt um die Geheimnisse Gottes. Ja, und das ist der Hauptteil eigentlich von dem Text heute. Ich möchte mal die 15 Geheimnisse, manche finden nur 14, ich habe mir erlaubt 15 zu finden, also die 15 Geheimnisse mal uns kurz angucken. Ich habe im Jahre 2012 an dieser Stelle hier, vielleicht war das noch ein Büding, weiß ich jetzt nicht genau. Also im Jahr 2012 habe ich zwei Predigten gehabt über die Geheimnisse Gottes, Teil 1 und Teil 2. Wer das nachlesen will, kann die Wortdienstefte 39 und 40 nehmen, da steht das drin. Das machen wir jetzt nicht, weil das dauert 2 Stunden, gell? Sondern ich möchte nur mal einen Überblick geben über diese Geheimnisse, damit wir aufgrund der Argumentation des Paulus hier in diesen Versen jetzt für uns entscheiden können, den ich das Inventar, gell, für das ich Verwalter bin. Ich habe die in der Reihe aufgelistet, wie sie im Neuen Testament vorkommen. Das hat keine Wertungsbedeutung, sondern es ist einfach nur die Abfolge von Matthäus angefangen bis Enthüllung. In Matthäus 13 finden wir den ersten Hinweis im Vers 11. Da sagt Jesus zu seinen Lernenden vor Golgatha schon, ein hoher Anspruch, gell? Sagt er zu ihnen, euch ist gegeben worden, die Geheimnisse der Regentschaft der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben worden. Die Geheimnisse der Regentschaft der Himmel, ob die das verstanden haben damals, da kann man schon Zweifel anmelden. Gell? Also Jesus hat hier gewissermaßen einen Bonus gegeben und hat gesagt, euch ist das gegeben worden. Anderen Worten, jetzt kümmere dich drum. Dir ist es gegeben, jetzt mach dich schlau. Und wenn es um die Regentschaft der Himmel geht, dann sehe ich hier einmal einen zeitlichen Aspekt, dann einen räumlichen Aspekt und dann noch das Wesenhafte. Das hat folgende Gründe. Wenn wir an das Zeitliche denken, dann ist Psalm 145, Vers 13 wichtig, wo es heißt, dass Gott Regent ist über alle Äonen. Also die gesamte heilsgeschichtliche Zeit, von der ersten Minute an, in Anführungszeichen, bis zur Zielvollendung, ist Gott der Regierende. Es gibt Unterordnungen, wie zum Beispiel dieser Kosmos in der Verwaltung des Diabolos ist, im Moment noch bis zur siebten Posaune. Das sind wir schon bei der römischen Definition, weil bei der siebten Posaune heißt es, die Regentschaft des Kosmos gehört dann dem Christus. Das heißt, dieser Kosmos wird dann von Christus verwaltet. Das ist ein Zeitraum zwischen dem ersten und dem dritten Kosmos, um den es dabei geht. Das sind eigentlich genau genommen nur noch 3,5 Jahre am Ende dieses Äons, wo wir hier diese räumliche Anwendung hätten. Was das Wesenhafte angeht, da gibt es eine ganz interessante Darstellung, nämlich Jesus hat mal zu den Pharisäern gesagt, Lukas 17,21, die Regentschaft Gottes, die ist nicht hier oder dort, sondern die ist inwendig in euch. Da kannst du erstmal stutzen, gell, und denken, wieso, Pharisäer waren ja gegen Jesus, wieso soll jetzt die Regentschaft Gottes inwendig in ihnen sein? Dieses Wort, was da steht, griechisch Endos, gibt es nur zweimal im Neuen Testament. Die andere Stelle im Matthäus-Evangelium, da sagt er zu den Pharisäern, ihr reinigt das Äußere des Bechers, aber das Inwendige lasst ihr dreckig. Gell. Mit anderen Worten wollte er sagen, nach außen hin tut er so fromm, in Wirklichkeit sei er ganz verdorben. Gell. Und würde also heißen, wenn die Regentschaft Gottes inwendig in euch ist, den Pharisäern, damit meint ja Jesus global betrachtet, dass die Regentschaft Gottes, nämlich sein Wesen, überall in allem ist. Schon beim Hiob steht, wenn du deinen Geist zurückziehst, verscheidet alles Fleisch, gell? Alles Fleisch, Menschen, Tiere und so weiter. Also ist der Geist Gottes doch wirksam in der gesamten Schöpfung. Und seit wir die Quantenphysik erklärt bekommen haben, dann wissen wir ja, dass das mit Information zu tun hat. Also dass das in der Tat auch so ist. Also die Information, das Wesenhafte Gottes ist in allem, weil er der Ursprung von allem auch ist. Also die Regentschaft der Himmel, das Geheimnis, Frage, ist uns das jetzt klar, gell? Weil wir sind Verwalter von diesem Geheimnis. Also eine Schublade kennen wir schon mal, von dem Schrank, gell, wo alles drin ist. Dann die zweite Stelle ist Römer 11, 25, die ist wahrscheinlich etwas schwieriger. Da sagt Paulus, denn ich will nicht, dass ihr unwissend seid, Brüder, bezüglich dieses Geheimnisses, auf dass ihr nicht bei euch selber Verständige seid, dass Verstockung Israel zum Teil geworden ist, bis dass die Vervollständigung der Nationen hineinkomme. Also Israel ist zum Teil verstockt. Wie viele Teile Israels gibt es? Wir kennen zum Beispiel das Nordreich, das Haus Israel, und das Südreich, das Haus Juda. Und nach dem Bibeltext können wir ganz deutlich erkennen, dass das Haus Juda verstockt wurde, gibt es heute noch, und das Nordreich wurde aus dem Bündnis entlassen und in die Völker gestreut. Sodass wir also sagen können, es ist ein Geheimnis, wie Gott mit seinem Volk umgeht, und es ist noch ein verstockter Teil da, und diese Verstockung hört auf, wenn dieses Volk wieder vervollständigt wird. Das ist das Geheimnis. Wie er das macht und wie das vonstatten geht, ist ein anderes Thema. Gell? Ich will es nur angeführt haben, weil es dazu gehört. Das dritte Geheimnis finden wir in 1. Korinther 2, Vers 7. Da sagt Paulus, wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorersehen hat. Was ist die verborgene Weisheit Gottes, die schon sozusagen vor der Heilsgeschichte klar war, wie das zu laufen hat? Hier könnte man an Golgatha denken, an das Besiegen des Todes und an das große Wunder eigentlich, dass der Tod mit dem Tod besiegt wird. Also der Tod muss sterben und daraus entsteht Leben. Das war das Geheimnis. Das haben auch die Engel nicht verstanden, wie uns die Schrift sagt. Und das ist die Weisheit Gottes, die wir verkünden als ein Geheimnis. Geh mal da raus und tu den gläubigen Christen, den Weltmenschen will ich gar nicht von reden, den gläubigen Christen diese und die noch kommenden Geheimnisse sagen. Da werden die das meiste von noch nie gehört haben oder eben nicht verstehen. Gell? Und damit ist das Verwalteramt schon in Frage gestellt. Also wenn ich was verwalten soll, wenn wir Verwalter der Geheimnisse Gottes sind, muss ich zumindest kennen. Das wäre schon mal ganz gut. So, ein viertes Geheimnis finden wir in 1. Korinther 15 im Auferstehungskapitel. Da schreibt Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt oder verändert werden in einem Nu. Im Augenblick bei der letzten Posaune, denn sie wird posaunen und die Gestorbenen werden als Unverderbliche erweckt werden und wir werden verändert oder verwandelt. Wann passiert das? Das ist der Moment, wo die Entrückung stattfindet, sodass wir sagen können, in der Entrückung, wenn die Entrückungszeit ist, gibt es Erlebende. Also wenn die Entrückung heute wäre, ich glaube, da kommt unser Spezialist wieder, wenn die Entrückung heute wäre, bin mir auch nicht sicher. Wenn die Entrückung heute wäre, dann würde das heißen, dass wir die Lebenden sind. Das heißt, wir bräuchten nicht zu sterben, gell? Wir würden gleich verwandelt. Und das ist sicher ein ganz besonderer Aspekt, wenn es um Geheimnisse geht. Wer wünscht sich das nicht, gell? Dass er nicht sterben muss und gleich verwandelt würde. Und auch das ist vielen verborgen, wie auch schon die ersten drei anderen Geheimnisse. Das fünfte Geheimnis finden wir in Epheser 1, Verse 9 und 10. Da sagt Paulus, er hat uns bekannt gemacht, das Geheimnis seines Willens, gemäß seinem Wohlgefallen, dass er sich vorsetzt in ihm für eine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen, um die alle, also alles, was es gibt, in dem Christus hinaufzuhaupten, die im Gebiet der Himmel und die auf der Erde sind in ihm. Geheimnis seines Willens. Was für ein Willen? Der geheime Wille Gottes. Was ist der geheime Wille Gottes? Ja, Römer 11, 36 wäre der klassische Text dafür, dass aus ihm das Ganze alles durch ihn Bestand hat und wieder in ihn zurückgeführt wird. Das ist ein geheimer Wille. Und jetzt kannst du auch wieder die gläubige Christenheit fragen, ob sie wissen, was da steht. Und wenn sie auch wissen, was da steht, ob sie es auch glauben, gell, dass wieder alles in Gott zurückgeführt wird. Da wird es sehr schwierig werden mit der Verwaltung der Geheimnisse, wenn man das Geheimnis überhaupt nicht kennt. Das sechste Geheimnis findest du in Epheser Kapitel 3, in Versen 3 bis 6. Das hängt wieder ein Stück weit mit Israel zusammen. Da sagt Paulus, mir ist gemäß Enthüllung das Geheimnis bekannt gemacht worden, so wie ich euch vorher in Kürze schrieb, woran ihr als Lesende mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus zu bedenken vermögt, das in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht bekannt gemacht wurde, wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist enthüllt wurde, dass die Nationen Miterben sind und Mitleib und Mithaben der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das Geheimnis des Christus, sagt er hier, bedeutet, dass die Nationen, mit die Nationen, ist betont mit Artikel, Miterben werden für die Verheißungen. Wenn du Römer 9, Vers 4 liest, sagt Paulus dort, alle Verheißungen gehören Israel. Und also heißen, es schließt an die teilweise Verstockung Israels, die wir schon als Geheimnis hatten im Römerbrief, dass also die Nationen, die Teil von Israel sind, ebenfalls Mithaber und Mitteilhaber und Mitleib sind an den Verheißungen Gottes. Weil Römer 9, Vers 4 das eingrenzt eben auf Israel. Ja, ist ein Stück weit ein Geheimnis. Und selbst unter unseren, oder mehrheitlich unter unseren Brüdern gibt es da große Diskussionen, wie das denn wirklich ist. Und kürzlich hat mir jemand gesagt, ja, wenn du das ganz wörtlich nimmst, dann stimmt das, dann hast du recht, gell? Ja, und ich bin eben einer, der das ganz wörtlich nimmt. Und damit hat er gemeint, hätte ich recht. Ist auch gut, gell? Aber wir haben ja gehört, nicht die Menschen sollen uns beurteilen, sondern Gott. Dazu komme ich später noch. Ja, das siebente Geheimnis ist auch ein interessantes in Epheser 5. Da geht es um Mann und Frau, um die Ehe, um die Verbindung. Und da sagt Paulus hier, denn keiner, ab Vers 29, denn keiner hasst jemals sein Fleisch, sondern ernährt und hegt es, so wie auch der Christus, die Versammlung, sein Leib, die Ekklesia, da wir Glieder seines Leibes sind. Stattdessen wird der Mensch Vater und Mutter zurücklassen und sich seiner Frau anschließen. Und jetzt kommt die Erklärung des Geheimnisses, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dieses Geheimnis ist groß, sagt der Herr. Ich aber sage es, Christus und die Versammlung, die Ekklesia, die Leibesgemeinde betreffend. Also, was ist das Geheimnis? Die Wesenseinheit von Mann und Frau vergleicht er hier mit der Wesenseinheit von den Haupt- und Gliedern des Christusleibes. Würde also heißen, das Geheimnis oder die Typologie der Ehe ist ein Bild auf den Christus in Haupt- und Gliedern. Als Geheimnis. Ich weiß nicht, wie vielen das klar ist, wie das zusammenhängt. Das achte Geheimnis findest du in Epheser 6, Vers 19. Da sagt Paulus als Aufforderung an die Epheser, betet auch für mich, auf dass mir Wort gegeben werde im Öffnen meines Mundes, in Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Also er wünscht sich, dass er das Geheimnis des Evangeliums verkünden kann, dass das bekannt gemacht wird. Die Frage, was ist das Geheimnis des Evangeliums? Wer bisher schon den Rest gehört hat oder das Vorangegangene, wird wissen, das eigentliche Geheimnis des Evangeliums ist, es kommen alle zum Ziel. Gell? Alles landet in der Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Geheimnis des Evangeliums, das viele Christen in dieser Welt nicht verstehen, nicht glauben können, manche sogar als Irrlehre bezeichnen und dagegen sozusagen argumentieren oder predigen. Ja, wenn wir Verwalter der Geheimnisse Gottes sind, sollten wir wissen über dieses Geheimnis, was Gott vorhat mit seiner Schöpfung. Das neunte Geheimnis steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, 26, 27. Wir hatten es vor einer Zeit im Hauskreis. Da schreibt Paulus, das Geheimnis, das von den Äonen und von den Generationen an verborgen war, nun aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott bekannt machen will, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses in den Nationen ist, welches ist, Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. Was ist das Geheimnis? Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. Das heißt also ein Herrlichkeitsreichtum. Wenn wir Wesenseins mit Christus sind, müssen wir rechnen, dass alle heilsgeschichtlichen Aktionen, die er macht, dass wir daran Anteil haben. Also die Leibesgemeinde des Christus ist durch diese wesenhafte Verbindung auch in jeder heilsgeschichtliche Handlung des Christus oder daran beteiligt. Ja, das kannst du jetzt als erstaunlich finden, ja, aber es ist so, ob ich das glauben kann oder nicht, ist nicht die Frage, sondern für mich steht fest, es steht geschrieben und von daher glaube ich, was da steht. Das zehnte Geheimnis, um das es hier geht, ist Kolosser 2, Vers 2. Das hatten wir auch schon. Kolosser 2, Vers 2. Da sagt Paulus, ich möchte, dass ihren Herzen zugesprochen wird, zusammengebracht in Liebe und zu allem Reichtum des völlig Tragens des Verständnisses hinein in Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus. Das Geheimnis Gottes, welches Christus ist. Merkst du das? Es ist immer wieder dasselbe Gedanke, der ja durchklingt, die Wesenhaftigkeit des Christus, um die es hier geht, heißt, dass in ihm spätestens bei der sieben Posaune alles zur Vollendung kommt. Also dass Paulus wünscht, dass die Glaubenden, hier die Kolosser, in dem Fall diese Erkenntnis des Geheimnisses Gottes in Christus verstehen. Ich bete darum, dass ihr Verständnis dafür bekommt. Und da siehst du, dass das noch wahrscheinlich nicht so einfach ist, all diese Geheimnisse zu verstehen. Aber wenn wir Verwalter der Geheimnisse sind, dann sollten wir uns zumindest dafür interessieren und versuchen, diese Geheimnisse zu ergründen. Das 11. Geheimnis, da schreibt Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 7 zu. Da geht es um eigentlich um was Schlechtes, was Negatives. Er sagt, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit innen wirkt schon, allein der Festhaltende ist jetzt, bis er aus der Mitte werde. Das ist etwas kompliziert, gebe ich zu. Man musste das ganze Kapitel lesen. Aber hier wird deutlich, dass der Gesetzlose, der Endzeitherrscher, erst allen offenbar wird, wenn der Festhaltende, das ist der Christus in Haupt und Gliedern, als Geheimnis Gottes vollendet ist. Und das ist wieder bei der siebten Posaune. Ganz interessant, wie das zusammenpasst, weil bei der siebten Posaune wird der Teufel aus dem Himmel geschmissen und der Antichrist regiert auf dieser Erde. Also das wird man vorher nicht erkennen können, erst wenn der Christus vollendet ist. Ja, damit wären wir beim 12. Geheimnis. Das ist wieder was Erfreuliches, das sagt Paulus zum Timotheus, in 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 9. Das Geheimnis des Glaubens habend und des reinen Gewissens. Das Geheimnis des Glaubens, was ist das Geheimnis des Glaubens? Hast du dir deinen Glauben genommen? Ja, habe ich beschlossen, dass ich gläubig werde? Nein, Paulus schreibt uns in Römer 12, der Glaube ist ein Geschenk. Der Glaube wird nach Maß zugeteilt. Du kannst dir das nicht nehmen. Also das Geheimnis des Glaubens ist, dass nicht wie viele Gläubige glauben, ich bringe jetzt jemanden zum Glauben, ja, ich bekehre mich, dass man das auf sich münzt, als wäre das meine Leistung, also die Leistung des Menschen. Das Geheimnis liegt darin, dass der Glaube geschenkt wird. Also können wir niemanden zum Glauben bringen, nicht mal deine Kinder, den Glauben vererben. Entweder sie kriegen ihn geschenkt oder sie kriegen ihn nicht geschenkt. So ist das mit dem Geheimnis. Das 13. Geheimnis, auch Timotheus, ein paar Verse weiter, Kapitel 3, Vers 16, da sagt Paulus, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Wohlverehrung Gottes, der geoffenbart wurde im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von Engeln, geheroldet in den Nationen, geglaubt in den Kosmos und hinaufgenommen in Herrlichkeit. Diese sechs Attribute, von denen er redet, offenbart, gerechtfertigt, gesehen, geheroldet, geglaubt, hinaufgenommen, die sind alle sechs als Geheimnis dem Gesamtchristus zugeordnet. Gesamtchristus, der in Haupt und Gliedern, also wenn wir Verwalter der Geheimnisse Gottes sind und damit Glieder am Leib des Christus, dann gelten auch diese Attribute der Leibesgemeinde, die ist auch geoffenbart worden, gerechtfertigt, gesehen, die herwollt, die glaubt, gell? Das trifft alles auch auf uns zu. Das 14. Geheimnis, da sind wir jetzt am letzten Bibelbuch in Enthüllung, Kapitel 1, da schreibt der Johannes hier, das Geheimnis der sieben Sterne, welches du auf meiner Rechten wahrgenommen und die sieben Leuchter, die goldenen, die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen. Die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Das Wort Engel heißt im Griechischen Bote oder Künder. Würde also heißen, wir müssen das von dem Engelbegriff lösen, der so in den Köpfen der Menschen ist, irgendwelche weiße Gestalten, die da durch den Himmel fliegen. Ein Bote, ein Künder, im Alten Testament heißt der Beauftragte, ist einer, der was bekannt macht. Und hier geht es um Heilsgeschichte und wir lernen im Hebräerbrief, im Kapitel 2, Vers 16, dass Gott Heilsgeschichte nur mit dem Samen Abrahams macht. Der Same Abrahams, wenn wir den definieren, heilsgeschichtlich, geht über Isaak und Jakob, Israel, 12 Söhne. Das ist der Same Abrahams, also Israel als Volk. Und wenn jetzt diese Engel heilsgeschichtliche Aufgaben erfüllen, müssen die Same Abrahams sein, sonst wäre das ein Widerspruch zu dieser göttlichen Heilsordnung. Ist ein Thema extra, ich weiß, jedes Geheimnis ist ein Thema extra. Aber die Tatsache hier, dass sozusagen auferstandene Leibesglieder, von denen Jesus sagt, sie werden sein wie die Engel, heilsgeschichtliche Aufgaben erfüllen, ist eigentlich schlüssig, weil der Bibeltext gibt das her. Wir bleiben also dabei auf dem Wortgrund. Es sind also keine Engel des Gesetzes, um die es hier geht, oder Engel des Alten Bundes. Nein, hier geht es um eine ganz, könnte man auch sagen, ganz neue Engelgeneration. Ja, und das letzte Geheimnis, das 15. ist eigentlich wieder negativ, das Geheimnis Babylon die Große. Und wenn wir Enthüllung 17 und 18 lesen, die beiden Kapitel, sehen wir, dass in der Tat das eine geheimnisvolle Struktur ist, über das die Weltregierung beschrieben, die Weltwirtschaft und im zweiten Teil dann auch die religiöse Verwaltung, die zu Ende kommt. Also wir haben hier eine Weltentwicklung geschildert, die man heute schon zum Teil immer aufmerksam die politische Entwicklung beobachtet, auch erkennen kann. Und das ist auch ein Stück weit eben ein Geheimnis. Ja, ich finde, das sind spannende Geheimnisse, die uns hier in der Schrift aufgezählt werden. Es ist die Frage, sind wir treu? Das ist eine große Verantwortung, sind wir treu in der Verwaltung dieser Geheimnisse? Und ja, das muss ich jeder selber beantworten. Es ist zumindest interessant, das gehört zu haben, dann mal sich mit zu beschäftigen. Und deswegen sagt dem Paulus hier im Vers 2, von einem solchen Hausverwalter wird einfach erwartet, dass er treu ist. Und er macht noch etwas. Jesus hat mal gesagt, wer ist denn der treue und verständige Hausverwalter? Das sagt er in Lukas 12, 42. Den der Herr über die Versorgung des Hausgesindes gesetzt hat, der ihnen das Getreidemaß der entsprechenden Frist, in der entsprechenden Frist gibt. Also Frühstück, Mittag, Abendessen. Gell? Und wer ist der treue Verwalter und der verständige Verwalter, der diese Hausgemeinschaft versorgt? Wer versorgt die Leibesglieder des Christus, könnte man auch sagen. Da erklärt Paulus uns, vor allem bei Timotheus, wo er seinen Zögling, dass er sagt, die Speise, um die es geht, ist die gesunde Belehrung auf dem Wortgrund. Und die gesunde Belehrung, die hat nichts mit Bibelmanagement zu tun, was wir heute oft sehen in den organisierten Gemeinden und Verbänden, ist sehr viel Management angesagt und ja, darum geht es nicht, sondern es geht um Inhalt, um Wortgrund, Worttreue. Und deswegen sagt ja Paulus im zweiten Korintherbrief dann in Kapitel 13 auch ermahnend sozusagen zu uns, prüft euch selber, ob ihr erkennt, dass ihr im Glauben seid. Also bin ich dem Wort treu, wenn ich ein Verwalter des Wortes bin. Und interessant ist jetzt im Vers 3 die Argumentation, dass Paulus jetzt sagt, das kannst aber nicht du beurteilen. Du kannst weder dich selber beurteilen noch einen anderen, weil er hier sagt, mir aber ist es höchst unbedeutend, dass ich von euch oder einem menschlichen Tag beurteilt werde. Mit anderen Worten, ihr könnt über mich reden, was ihr wollt. Ich beurteile mich auch nicht selber, sondern ich weiß, was geschrieben steht. Ich verkünde das Wort. Und das ist eigentlich auch unser Anspruch hier, den wir haben sollten, dass wir sozusagen nicht uns von Menschen beurteilen oder beeinflussen lassen, was wir verkünden, sondern wir verkünden das, was geschrieben steht. Das ist kein Widerspruch zu 1. Korinther 2, 15, wo Paulus ja von dem fleischlichen und geistlichen Menschen redet und sagt, der geistliche Mensch beurteilt alles. Da geht es um heilsgeschichtliche Beurteilung. Hier in diesem Text, in Versen 4 und 5, die wir gleich lesen, geht es ja um die Beurteilung der menschlichen Ratschlüsse des Herzens. Das ist was anderes. Da haben wir keinen Zugriff drauf. Ich kann heilsgeschichtliche Tatsachen kann ich beurteilen, weil ich den Schriftgrund kenne. Aber ich kann nicht in die Glieder des Leibes des Christus reingucken und ihre menschlichen Herzen beurteilen. Das macht der Herr. Ja, das ist ganz klar. Deswegen sagt er hier im Vers 4, denn ich bin mir selber nicht eines bewusst. Jedoch nicht in diesem Bewusstsein bin ich gerechtfertigt worden, denn der, der mich beurteilt, ist der Herr. Der Herr beurteilt. Es ist also nicht das Bewusstsein oder Nichtbewusstsein von Verfehlung, das uns rechtfertigt, sondern die Treue Jesu. Es kommt nicht darauf an, was ich für Vorgeschichte habe oder meine Abstammung von Adam, spielt alles keine Rolle. Wir werden geschenkweise gerechtfertigt in seiner Gnade. Das ist Paulus. Es geht also nicht um die Beurteilung des Einzelnen. Und mein Lieblingsvers in dieser Geschichte ist ja Galater 2,16. Und den möchte ich auch jetzt nochmal lesen, weil ja da drin beides vorkommt. Das heißt, wir lernen hier, dass mein Glaube, meine Treue nachgeordnet ist der Treue des Christus. Paulus schreibt hier nebenbei, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi. Die meisten Bibeln schreiben, wenn nicht durch Glauben an Jesus. Das ist falsch. Das steht hier nicht. Durch Treue Christi. Und deswegen im nächsten Satz auch wir glauben an Christus. Genau, warum? Damit wir aus seiner Treue gerechtfertigt werden. Die meisten Bibelübersetzungen schreiben immer dreimal hin, glaub an Jesus. Gell? Die Rechtfertigung seitens Gottes für uns hängt doch nicht an unserem Glauben, an ihn. Die hängt da drin, dass er treu war. Er hat auf Golgatha für mich bezahlt. Wenn du glaubst, auch für dich. Gell? Also er hat für uns bezahlt. Das war der Treueakt. Und jetzt kann ich glauben. Hätte er vor 2000 Jahren nicht bezahlt für mich, elenden Sünder, dann nützte mir mein Glaube gar nichts. Also der Glaube des Leibesgliedes, des Einzelnen, ist an zweiter Stelle zu sehen. Der Glaube oder die Treue Christi ist Voraussetzung dafür. Darum geht's. Und deswegen beurteilt der Herr jeden Einzelnen. Das ist nicht unsere Sache. Paulus hat schon mal darauf hingewiesen, in Römer 14, da ging es um das Essen und Trinken. Und da sagt er, wer bist du, dass du denn einen fremden Hausdiener richtest? Gell? Also wenn jemand beschließt, ich bin Vegetarier, gell, dann habe ich das nicht zu beurteilen. Dann kann, oder der Vegetarier kann dann nicht sagen, du musst jetzt auch so leben wie ich. Gell? Ich wohne in einem anderen Haus. Also in meinem Haus gilt was anderes wie in seinem Haus. Egal, was du jetzt nimmst, das kann alle möglichen Themen betreffen. Also wir haben kein Recht, das Leben anderer sozusagen zu beurteilen und zu kritisieren, die im Glauben stehen und sozusagen auf dem Wortgrund leben. Weil in ihm, sagt Paulus, der Hebräerbriefschreiber, Entschuldigung, sagt der Hebräerbriefschreiber, dass in ihm alles bloß und aufgedeckt ist. Er kennt dich sowieso, gell? Er kennt jeden Einzelnen, er kennt alles von uns. Kein Geschöpf ist verborgen oder unsichtbar vor ihm. Und deswegen, die Beurteilung ist individuell. Also du kannst aufgrund deiner Schriftkenntnis zu anderen Schlussfolgerungen kommen in deinem Leben als ich. Das heißt, ich könnte Dinge machen, die du nie machen würdest, so umgedreht. Es geht ja nicht um Grundsätzliches, gell? Und der eine nimmt Homöopathie, der andere lehnt sie ab. Ist doch gut, gell? Mach das, wie du willst. Ist ja deine Verantwortung. Also wir dürfen aufgrund der Schriftkenntnis, die wir haben, und die uns sozusagen sagt, was für uns im Leben wichtig ist, das nicht gleichsetzen mit der Kenntnis des anderen. Da kann zu anderen Schlüssen kommen. Deswegen die Mahnung hier im Vers 5, richtet daher nichts vor der Frist, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschlüsse der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Ja, also richte nicht vor der Zeit. Es gibt ja eine Grundlinie der Schrift, es gibt viele Grundlinien. Eine, die dazugehört, aus der Bergpredigt von Jesus, Matthäus 7, 1 und 2. So wie du richtest, wirst du auch gerichtet werden. Also unser Richtmaßstab fällt auf uns zurück. Da hat sich nichts dran geändert. Das gilt immer noch. Das ist eine Grundlinie der Schrift. Deswegen Vorsicht im Beurteilen der Geschwister, ihre Lebensweise und so weiter. Das geht uns nichts an. Wir müssen dem Herrn vertrauen, dass er den Einzelnen führt auf der Wortkenntnis, die er besitzt. Und wenn es um die Frist geht, gibt es einen sehr umstrittenen Bibeltext in 2. Korinther 5, Vers 10. Da steht in meiner Bibel hier, denn allen ist nötig, zu uns hin offenbart zu werden vor dem Podium des Christus, auf das ein jeder empfange, was er im Leib praktizieren hat, sei es Gutes, sei es Schlechtes. Und wenn du mit Vers weiterliest, da steht, wir aber sind ihm schon offenbart worden. Also wenn ich das ernst nehme, muss ich sagen, also hier nicht die Leibesglieder der ersten Ordnung, so nenne ich sie gerne, gemeint sein, die vor dem Podium stehen, sondern es müssen andere sein, die einer späteren Ordnung zugehören. Weil Paulus ja im 1. Korinther 3 davon spricht, dass er den Grund gelegt hat und jetzt ein anderer darauf baut. Und je nachdem, wie er baut, Gold oder Silber oder Holz oder Heu, wird das verbrennen an diesem Gerichtspunkt vor dem Thron oder vor dem Podium des Christus. Wenn wir als Leibesglieder der ersten Ordnung schon bekannt sind, mit ihm auf dem Podium sitzen, weil wir Wesenseins sind, können wir nicht noch davor stehen. Und deswegen muss man hier diese Unterscheidung treffen zwischen denen, die bauen lassen, nach Epheser Kapitel 2, Vers 20, und denen, die selber bauen, nach 1. Korinther 3. Das ist ein Unterschied. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir diesen Unterschied erkennen, dass wir wissen, ihm sind wir offenbar, wir leben aus der Gnade, ich weiß, dass ich nichts tauge, Gott hat das erwählt, was nichts ist, ich muss mich nicht verstecken, Gott kennt mich durch und durch, er kennt auch die anderen, das ist keine Frage. Aber diejenigen, die glauben, mit ihren Werken sich Gott wohlgefällig darzustellen und gerettet zu werden, müssen lernen, dass ihre Werke nichts taugen zur Rechtfertigung und zur Rettung. Ja. Gute Werke sind immer gut, aber du dürfst nicht die Rettung davon abhängig machen. Das hat damit nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Dinge. So, und deswegen hat Paulus ja deutlich gemacht, ich bin nur meinem Herrn verpflichtet, sonst niemandem. Ja, und die letzten beiden Verse hier, da geht es jetzt darum, dass Paulus über das Selbstbewusstsein der Korinther redet, im Gegensatz zum Vorbild der Apostel. Er sagt im Vers 6, diese aber Brüder habe ich auf mich und Apollos bezogen, also alles, was ich bisher gesagt habe, auf das ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu sinnen, was geschrieben worden ist, auf das ihr euch nicht aufbläht, einer für den einen gegen den anderen. Also zwei Dinge, was sind diese, über die er gesprochen hat, wer den Korintherbrief gut kennt, er weiß, er spricht zunächst über Weisheit und Torheit. Habe ich auch hier eine Predigt, glaube ich, gemacht, vor längerer Zeit. Dann geht es um den seelischen und den geistlichen Menschen. Anschließend um den, der pflanzt und der gießt. Und heute hat man ja diese Gedanken über den Ruderknecht und den Hausverwalter. Und zwischendrin geht es noch um den Architekten, der den Grund legt. Also das alles, sagt Paulus, habe ich euch erzählt, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu sinnen, was geschrieben steht. Und dieses Geschriebene oder darüber hinaus zu sinnen, kann ich erkennen, dass wir hier einmal einen Personenbezug haben und als zweites einen Schriftbezug, einen Schriftgrund. Der Personenbezug würde heißen, ich darf nicht über das hinaus sinnen, zum Beispiel Galater 3, 28, da sagt er, in Christus gibt es weder Helene noch Sklave noch Freien, noch männlich noch weiblich, sondern ihr seid alle einer. Gell? Ihr seid alle einer in Christus. Also nicht darüber hinaus sinnen über diese Wesenseinheit, trotz der Unterschiede der einzelnen Geschwister. Diese Einheit ist eine personelle Einheit, trotz Unterschiede. Ich könnte sagen, Vielfalt in der Einheit. Gell? Das ist das Stichwort. Und dazu gehören auch die unterschiedlichen Aufgaben. Römer 12, gell? Die Gnadengaben sind verschieden. Jedes Leibesglied hat andere Gnadengaben geschenkt bekommen. Und der eine kann das besser, der andere jenes. Es geht also nicht um die Beurteilung der Aufgabe, sondern es geht um die Wesenseinheit des Christusleibes, sodass wir nicht über das Geschriebene hinausgehen, indem wir diese Einheit jetzt verlassen und meinen, wir wären besser oder wie auch immer, oder hätten mehr Einfluss oder was es sonst noch geben mag. Es gibt auch gewisse Machtkämpfe in manchen Gemeinden. Nein, die unterschiedlichen Gnadengaben sind, sagt Paulus nach Römer 12, Vers 6, gemäß der Promotion des Glaubens zugeteilt. Promotion des Glaubens, Verhältnis des Glaubens. Er hat ja gesagt, das Maß des Glaubens ist zugeteilt. Einer hat so viel Glauben, einer so viel Geld. Und in der Proportion zu diesem Glaubensmaß kriegst du auch die Gnadengaben. Und da kann einer viel haben und einer wenig. Gell? Aber eine, die hat jeder. Römer 5, 5, gell? Die Liebe Gottes wurde durch den Geist in euren Herzen ausgegossen. Und da haben wir uns immer alle eins, gell? Mit dieser Gnadengabe. Ja, was den Schriftgrund angeht, nicht darüber hinausgehen, was geschrieben steht, gibt es einen schönen Vers im 2. Johannes, Vers 9. Da sagt der Johannes, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Der, der in der Lehre bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wer nicht in dieser Lehre bleibt, das kann man ja missbrauchen, gell? Unsere alte Religion hat aber gesagt, ja, wer nicht in dieser Lehre bleibt, und die meinte dann den Wachturm. Das steht aber gar nicht da. Das steht nicht in der Lehre des Wachturms oder in der Lehre des Spurus Mormon, sondern hier steht in der Lehre des Christus. Das ist was anderes. Das hat nichts mit Religion zu tun. Also wir sollten in der Belehrung bleiben, die das Wort uns gibt durch den Christus. Paulus nennt es die gesunde Belehrung und sagt im Kolosserbrief 2,18, niemand entscheide gegen euch in dieser Sache, weil der Herr uns beurteilt. Und deswegen Schlussvers 7, denn wer beurteilt dich, oder was hast du, was du nicht empfangen hast? Alles geschenkt, ja, alles geschenkt. Wenn du aber auch alles empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen, gibt es auch, gell? Also alles, was wir können und haben, haben wir von oben geschenkt. Wisst ihr was? Da gab es mal einen Mann, das war Johannes der Täufer. Der hat am Jordan getauft und dann kamen seine Anhänger und haben gesagt, da ist noch einer und der tauft auch. Gell? Der hat Jesus gesehen mit seinen Jüngern. Und haben die zu ihm gesagt, Konkurrenz, gell? Das geht natürlich nicht. Wir sind hier die Taufenden und nicht der da drüben. Und was sagte Johannes zu ihm? Niemand kann irgendetwas tun, es sei denn, es ist ihm aus dem Himmel gegeben. Das war seine Antwort. Gell? Da war nicht still, offensichtlich. Also, und wenn wir das im Gesamtkontext sehen, heißt es also, wir haben Verantwortung für das, was wir empfangen haben, und nicht Verantwortung für das, was ein anderer empfangen hat. Und schon der Hiob hat gesagt, ich kam nackt aus meiner Mutter Bauch und kehr nackt dahin zurück. Was immer das bedeutet. Yahweh gab, Yahweh nahm, gesegnet werde der Name Yahweh ist, gell? Also die Abhängigkeit von Gott ist absolut. Es gibt keinen Ruhm für mich oder für dich. Wir handeln so, wie es uns geschenkt ist. Bruder, nicht uns gegenseitig, sondern sehen die Wesenseinheit in der Vielfalt in Christus. Das ist das Große daran. Ja, Schlussfrage, was haben wir heute gelernt, gell? Die Glieder des Leibes des Christus dienen als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ergo sollte man sich ein wenig damit beschäftigen, weil Verwalter sind treu, die wissen, was im Schrank ist, gell, was am Lager ist. Und die Beurteilung des Verwalters wiederum, die hat nicht ein anderer Verwalter zu treffen, sondern das macht der Herr selber. Und wir haben in dieser Zeit, in der wir leben, bis zur Vollendung bei der sieben Posaune auch keine Leibesglieder zu beurteilen, sondern werden dabei nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht, weil alle Erkenntnis ist geschenkt von oben. Niemand hat sich selber was genommen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich auch euch vermehrt eine gesunde Verwaltertätigkeit. Und der Herr segne auch euch sein Wort. Amen. Amen.